Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir wagen einen Blick über den Tellerrand, wir schauen uns die Arbeit und das Leben in den verschiedensten Ländern an und versuchen so ein bisschen zu lernen, so ein bisschen zu vergleichen, wie ticken die Menschen in anderen Regionen dieser Welt. Und mein heutiger Gast ist Professor Peter Sachsenmeier. Er ist Präsident, ein Deputy President an der Hankou University in Wuhan. Also man merkt schon, ich habe so ein bisschen versucht, auswendig zu lernen. Er lebt seit circa 5 Jahren in China und hat mir, als wir uns das letzte Mal getroffen haben in Zürich, sehr, sehr viele tolle Geschichten erzählt. Und ja, jetzt musste ich ihn einfach einladen. Er hat die Zeit gefunden. Ich entschuldige mich schon mal vorab für die teilweise nicht so gute Soundqualität. Die Ausrede ist relativ simpel. Berlin, Wuhan, das sind sehr, sehr viele Kilometer. Da kann das Netz manchmal so ein bisschen überlastet sein. Leider gilt die Ausrede nicht so ganz. Mitten im Gespräch kommt raus, wieso, weshalb und warum. Trotzdem großes Sorry. Ich wünsche dir nichtsdestotrotz aufgrund des Inhalts ganz viel Spaß mit Peter Sachsenmeier. Warum bist du überhaupt nach China gegangen? Was waren so deine Erwartungen? Hast du gesagt, ich gucke mir das mal an? Oder hast du gesagt, ich muss schon immer mal dahin und das hat sich jetzt ergeben?
Nein, es hatte sich tatsächlich aus einem weiteren Kontext ergeben, als man denkt. Ich war schon etwa ein Jahrzehnt lang unterwegs mit den indischen und chinesischen Ingenieurakademien, den nationalen Akademien, zum Thema Smart City. Und ich hatte mir vorgenommen, ein Innovationszentrum zu gründen, wenn es sein muss, eine ganze Universität drumherum. Und da traf es sich, dass ich zufällig in Shanghai war und ganz zufällig den Chairman dieser Universität traf. Und wir wurden uns sympathisch und handelseinig.
Okay, also großer Zufall und dann hast du gesagt, okay, nächste Woche komme ich und dann fangen wir hier an.
Eigentlich war ich mittendrin eine Universität in Indien zu gründen. Und dann kam eine Studentin von der Shanghaier Tongji-Universität und sagte, Peter, ich treffe heute Abend ein paar Leute, die sind vielleicht auch für dich interessant, willst du mitkommen? Und ich, ja.
Okay, also das hat sich einfach ergeben. Ich meine, ich habe dich ja kennengelernt in Frankfurt und auch in Zürich. Du bist ja jemand, der dann auch Ja sagt, der dann hingeht und sagt, okay, das klingt spannend.
Ich muss sagen, also die Intention von mir war da, ja. Es war nur kein Gefäß für diese Intention da. Und nun traf ich eins.
Geil. Also ja, das Gesetz der Anziehung. Man hat einen Gedanken und das dann kommt es.
Ah ja, ein bisschen muss man das auch verfolgen. Also das war ganz lustig, weil ich dann in der Folgewoche von Shanghai aus sowieso in Wuhan war und dann bin ich da hingefahren und dann war die höchst überrascht, dass ich nachgefasst hatte, ja.
Okay, und jetzt bist du seit wie vielen Jahren dort?
5 Jahre.
Was hat sich in all den Jahren getan? Also in der Universität, in der Stadt, im ganzen Land, was hast du in diesen 5 Jahren beobachtet?
So generell gesprochen hab ich die ganze Zeit nur gelernt. Also ich ging mit vielen Vorannahmen hin, die dann nicht stimmten, zu Strukturen, zu Selbstverständnis, selbst zu banalen Annahmen über Ausbildung und Bildung. Und also so nach dem Prinzip, China ist so groß, das lernst du im Leben nie ausführlich kennen. Also das ist vielleicht so ein kleines Fazit. Aber dazwischen habe ich viel gelernt über Strukturen und Möglichkeiten und auch über viele Unmöglichkeiten. Also ich war einfach davon ausgegangen, dass wenn dieselben Wörter gesagt werden, dass dieselbe Bedeutung dahinter liegt. Aber das stimmt keineswegs.
Okay, also wie meinst du das? Ja.
Also zum Beispiel das Thema Forschung an Universitäten oder das Thema Zusammenarbeit dieser Forschung mit Industrie. Also das ist alles nicht wie in Deutschland.
Okay, was ist anders da? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben?
Ja gut, also das Erste, was Was mich allerdings ein bisschen Zeit gekostet hat, das zu lernen, ist, dass wir haben in Deutschland die von Leibniz vor etwa 130 Jahren angefangene Tradition des professorengeführten Labors. Das heißt, der Professor hat ein Labor, seine Studenten, besonders die postgradierten Studenten, arbeiten in dem Labor und er baut mit diesem Labor eine kritische Masse auf. Das ist in China aus mehreren Gründen schwierig. Der erste Grund ist, viel von der dortigen Lehre ist buchbasiert. Also es werden Bilder gezeigt und Texte verarbeitet, aber das mit dem Praktischen, das ist ein bisschen, da gibt es Defizite. Und natürlich nicht, keine subjektive, nur von mir aus gesehen Defizite. Und das Zweite ist, der Professor in China darf nur ganz bestimmte enge Zahlen von postgradierten Studenten ausbilden. Typisch einen Doktoranden pro Jahr und typisch nicht mehr als 5 Magister. Das heißt, der kommt im Leben nie zu dem Leibniz-Ideal des professorengeführten Lehrens. Also das ist etwas, was ich lernen musste, was dann, das heißt, obwohl ich für Forschung und Entwicklung in der ganzen Uni zuständig bin, kriege ich nirgendwo eine kritische Masse hin, wenn ich nicht Leute einstelle.
Okay, das heißt, du musst theoretisch auch abwerben von anderen Universitäten beziehungsweise aus dem Ausland heranholen.
Ich muss Geld finden, um Leute speziell für Forschung einzustellen. Und dazu brauchst du erstmal Forschungsvorhaben. Da beißt sich dann die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil du kriegst Geld, wenn du was vorweisen kannst. Und um was vorweisen zu können, musst du schon mal was investieren.
Ja.
Es hat uns alle gedauert, bis ich gelernt habe, dass das, dass das eine der Hauptherausforderungen ist. Also meine Hauptherausforderung sah ich zunächst in der Gestaltung von Forschungsprojekten, im Zusammenbringen von mitarbeitenden Professoren. Das alles ist mir ganz wunderbar gelungen, schrecklich eindrucksvoll gelungen, weit über die Erwartungen hinaus. Also ich habe über 30 Forschungsprofessoren, Abkommen mit verschiedenen Nationalakademien in der ganzen Welt, über 60 definierte Projekte und dann fiel wie eine Tonne auf mich, dass die Hauptherausforderung ist, das alles zu finanzieren.
Hm. Und es ist ja dann auch mehr Druck drin im Kessel. Also man muss immer wieder kämpfen, das nächste ranzuholen. Merkst du da, dass es auch dann eine Auswirkung auf den Output hat? Also ist dieser Druck dann auch so, dass schneller geforscht wird, besser geforscht wird?
Ja, das will ich jetzt nicht behaupten. Also der natürlich ist der Druck da zu produzieren, ja. Mhm. Also der hat mehrere Etappen. Die erste Etappe davon ist, anders als in Deutschland, auch eine Sichtbarkeit. Also sichtbar bin ich ganz außergewöhnlich geworden als Berater des Staatsrats zu Themen von Wissenschaft und Forschung. Auch zu ganz konkreten Themen, aber mein Ehrgeiz war, eine national sichtbare Forschungseinrichtung aufzubauen mit 800 Mitarbeitern und einem Budget dazu. Dieser Ehrgeiz, das habe ich noch nicht ganz geschafft.
Okay, ja gut, aber du hast ja vielleicht noch ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wie lange du noch planst zu bleiben. Also das kann sich ja noch entwickeln. Ich kann mich noch daran erinnern, als du mir in Zürich abends erzählt hast, dass du ein ganz nettes Häuschen hattest auf dem Campus, drumherum Bäume, vielleicht sogar Wald und irgendwann in wenigen Jahren war das alles weg. Warum?
Ja, das ist, also Sachen passieren in China unvermittelt und rasant. Also plötzlich mitten im Januar kamen die Bagger und haben mein Wäldchen zum größten Teil weggeschoben und dann entstand hinter mir ein riesiges neues Lehrgebäude mit 50.000 Quadratmeter Fläche und dazu noch Studentenheime für etwa 6.000 bis 8.000 Studenten, der sogenannte Südcampus und aus war's mit der Ruhe.
Und wie lange haben die gebaut dafür?
Januar bis November.
Nein.
Dann war alles bezugsfertig.
Okay, also ja, unverhofft kommt oft und sehr, sehr schnell.
Es gab Pausen in der Bauzeit, nämlich jede Nacht zwischen 4 und 5.
Nein, okay, das ist krass.
Da kam noch dazu, dass gleichzeitig eine Metro, also eine Untergrundbahnstation gebaut wurde, nicht weit weg. Das ganze Jahr habe ich geschlafen mit dem Bdumm, Bdumm, Bdumm der Presslufthämmer und so weiter, ja.
Okay, ja, das ist, glaube ich, unvorstellbar. Manchmal, wenn man mit Menschen redet, die ab und an in China unterwegs sind, beispielsweise dort einen Kunden betreuen, zweimal im Jahr rüberfliegen, die erzählen mir, das habe ich schon mehrfach gehört, man kommt dort an, man fährt vom Flughafen zum Hotel, man schläft auch immer in dem gleichen Hotel, aber es fällt auf, dass man, obwohl man die gleiche Strecke fährt, es immer anders aussieht. Ist das wirklich so schlimm?
Ja, also... Also es wird im laufenden Betrieb umgebaut. Das ist ganz sagenhaft. Also wenn ein Restaurant nicht funktioniert, wird alles rausgerissen und ein ganz neues Restaurant in das Loch gebaut, ja. Aber das Loch existiert live neben anderen Restaurants, die gleichzeitig betrieben werden und auch nicht abgedeckt und sonst was. Und das geht alles rasant schnell. Das ist wahr. Also es gibt ja, ich bin gerade in Bremen und in Bremen gibt es eine Hochbrücke, die Bremer Bürger diskutieren, dass sie die Hochbrücke eigentlich wieder abreißen wollten. Die führt durch die ganze Stadt, ja. Also groß ist die Stadt ja nicht. Und es gibt das berühmte Beispiel einer chinesischen Hochbrücke. Dann haben die einfach 60 Bagger links und rechts an die Hochbrücke gestellt. Die haben die in einer Nacht abgebaut, am Tag haben sie Schutt abgefahren und nach 2 Tagen war die Hochbrücke Geschichte. Hier in Bremen überlegen Sie sich, ob 5 oder 7 Jahre Bauzeit sind.
Wahnsinn. Aber wieso sind die so? Machen die sich keine Gedanken? Sagen die einfach, das muss jetzt schnell gehen und wir haben einfach 100-mal mehr Fahrzeuge? Woran liegt es, dass man so schnell, so effizient die Dinge anpackt?
Die sind einfach schnell und schnell entschlossen und dann haben sie Kapazität und bei einigen Sachen natürlich inzwischen auch viel mehr Erfahrung als wir. Also größere Gebäude bauen, Hochhäuser bauen. Ich bin sicher, da würden einige in die Nase rümpfen. Also bei diesem Bau hinter meinem Wäldchen entstand auch ein Zentrum, in das Restaurants und Geschäfte kommen für die Studenten. Das haben die alles lebendig im Betrieb gemacht. Die haben einmal erst einen Stock voll belegt. Jetzt merke ich, die ganze Zeit reißen sie noch irgendwelche Wände raus und neue Restaurants und Zeug da reinzubauen. Alles im laufenden Betrieb. Also ja, das ist so ein Selbstverständnis. Wenn irgendwas funktioniert, wird es ausgebaut. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird es geschlossen. Wenn irgendwas, das ist wirklich ganz anders.
Welchen Stellenwert hat dann die Arbeit in China? Weil ich meine, wenn man sieht, dass alles ultra schnell geht, ultra effizient, produktiv, alles ist auf dem Prüfstand. Also was bedeutet dann das Wort Arbeit in China? Gibt es da Unterschiede? Haben die eine stärkere Arbeitsmentalität? Ist dir da irgendwas aufgefallen in den letzten Jahren?
Naja, also anekdotisch kann man natürlich sagen, also ich muss dazu ausführen, dass ich der einzige Ausländer an unserer Uni bin. Und für eine chinesische Organisation zu arbeiten, heißt einfach, es gibt nicht so was wie das gemütliche Wochenende oder sowas, ja. Bekanntmachungen dazu, was jetzt gerade noch besonders anliegt, die sind zum Beispiel zum Teil sehr kurzfristig. Ja. Es kann also sein, dass ein Management-Meeting einberufen wird mit 2 Stunden Vorlauf, zu dem dann aber 240 Manager der Uni kommen.
2 Stunden Vorlauf. Also die rufen dich an und sagen, in 2 Stunden haben wir ein Treffen und dann kommen alle 250.
Die schreiben das auf die WeChat-Plattform. WeChat ist ein mit WhatsApp vergleichbarer, aber umfangreicherer Dienst. Und die ganze Kommunikation in ganz China passiert über WeChat. Nicht über E-Mail, nicht über SMS, nicht über Anrufen, sondern über WeChat. Und dann steht auf der Management-Plattform von WeChat an alle Mitarbeiter heute ohne Ausrede um 3 Uhr Management-Meeting im 6. Stockwerk im Verwaltungsgebäude. Und dann sind die da. Ich auch.
Krass. Und das heißt ja, du kannst gar nichts planen. Du kannst nicht sagen, heute mache ich das und das und dann heute Nachmittag lege ich mich mal kurz hin, weil gestern wurde es ganz spät oder so, sondern sowas wie diese deutsche Terminwahn, das gibt's nicht.
In dem von mir beschriebenen Fall, ja gut, ich bin ja ein Ober, aber Oberst nicht unter, ja. Also wenn der Chef sagt, so ist es, dann ist es so.
Okay, also das ist schon ausgeprägt, die Hierarchie.
Sehr stark. Das ist definierend. Also das ist absolut definierend. Also auch die Themen wie Teamwork oder so sind extrem schwer. Weil die eben mit dem dauernden Blick auf den Chef abgearbeitet werden oder gar nicht. Weil das vom Chef wird erwartet, dass er alle Antworten kennt und das dann auch in stundenlangen Ansprachen mitteilt.
Das finde ich super interessant, weil ich habe mal einen Vortrag gehalten vor einem großen Automobilzulieferer über New Work. Und dann kam danach der technische Leiter an und hat sich bedankt. Ja, super Vortrag. Es waren die Top 100 Führungskräfte waren vor Ort weltweit. Und toller Vortrag, vielen Dank. Echt super. Aber neben mir saß der chinesische Kollege, der Werkleiter aus China. Und der hat einfach nur zugehört und gesagt, ja, betrifft mich nicht. Weil diese Art gibt's da wohl nicht.
Ja, die gibt es nicht. Nein, also der hat erwartet, dass der Chef sagt, was jetzt nächstens los ist und dann alle Mann los.
Was waren so für dich die größten kulturellen Unterschiede? Es gab ja wahrscheinlich unzählige Kulturschocks, aber gab es etwas, wo du gesagt hast, das ist hier so anders als in Deutschland, das ist genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ich das lernen kann.
Eigentlich nicht, denn ich bin sehr erfahren, damit im Ausland zu leben. Also ich habe auf allen Kontinenten gearbeitet, außer Australien. Und was lustig ist, nur um den anekdotischen Teil hervorzuheben, Essen. Die Chinesen sind immer sehr besorgt drüber, dass du ordentlich isst und dass du auch nichts gegen das Essen hast, was es gibt. Und tatsächlich muss man verstehen, dass Essen in China eine Kulturform ist. Und ich habe kürzlich bei mir selber beobachtet, wie ich allmählich ein Chinese bin, weil als ich eine Verabredung hatte mit einigen Kollegen und die sagten, unterwegs gehen wir noch essen, habe ich nicht weiter über die Verabredung nachgefragt, sondern gefragt, ob denn das Restaurant gut sei. Und das wäre so eine typische Frage bei einem Chinesen, dass man jetzt erstmal die Details des Essens ausplant und dann was anderes. Und das ist durchaus, das ist zu erwarten. Und wenn man das nicht kann, dann wundert man sich jedes Mal, was sie jetzt alles mit Essen am Hut haben. Ja, ich sehe schon, das ist für dich ein Kulturschock.
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Essen ist für mich als Vegetarier schon immer bedeutend und ich denk gerade drüber nach. Bei mir ist es ähnlich. Also wenn ich unterwegs bin, dann habe ich einen Essensplan. Ich überlege mir, okay, heute um 15 Uhr habe ich einen Vortrag. Ich muss vorher 2-mal essen. Direkt vorher kann ich nicht, mag ich nicht. Und direkt danach brauche ich was. Und dann noch vegetarisch. Also bei mir ist das Thema Essen auch irgendwie ein Stück weit verankerter, als es normal ist. Ich überlege gerade, ob ich als Vegetarier in China zurechtkommen würde.
Mit Schwierigkeiten. Wobei, also ich esse mit Präferenz vegetarisch, wenn ich selber zum Beispiel in die Mensa gehe. Da kann ich mir, da gibt es so ein Buffet, da gibt es ganz viele kleine Restaurants, aber da gibt es so ein Buffet und da suche ich mir dann eben Gemüse aus mit Präferenz. Und aber bei dem, zum Beispiel bei so einem offiziellen Essen oder so, versteht kein Mensch, was ein Vegetarier ist. Ja.
Okay, also das, was auf den Tisch kommt, muss man essen einfach.
Nein, also in China isst man ja, sucht man sich ja immer ein Stückchen von den Speisen aus. Das ist ja das ganz Wunderbare am chinesischen Essen, dass unheimlich viel auf dem Tisch steht und man nur das zu essen braucht, was man will, ja. Ich habe mir auch dann abgewöhnt, jetzt auch noch irgendwelche Experimente machen zu müssen, sondern ich gucke mir einfach an, was es da gibt und fahre damit ganz gut. Und die eine oder andere Delikatesse reiche ich lächelnd an meinen Nachbarn weiter. Und das funktioniert. Wenn du dir das aussuchen kannst, geht es. Aber wenn du eingeladen bist, versteht kein Mensch, dass du keine Raupen, kein Schweinefleisch, kein da ist, ja?
Ja. Ja, okay. Ja, ich selbst war noch nie in China. Das ist also nur Hören, Sagen und Artikel im Internet. ich habe deine Einladung noch im Ohr. Also du hast mich mal eingeladen vor 2,5 Jahren. Und was mich noch interessiert, Thema Kultur. Wie lernt man neue Menschen kennen? Wie kreiert man so Netzwerke? Ich meine, das ist doch sicherlich auch anders. Oder man hört immer von der chinesischen Eigenart, dass dort andere Regeln gelten als zum Beispiel hier im Business, wenn man was verkaufen will, wenn man Beziehungen aufbauen will.
Absolut. Also die Schwierigkeit ist, nein, reden wir erstmal von den guten Seiten. Das antizipiert auch vielleicht eine nachfolgende Frage. Als Deutsche haben wir dort einen großen Ruf und dazu hin bin ich noch Mitglied der Nationalakademie für Technologiewissenschaft in Deutschland und deswegen auf der akademischen Hackordnung ganz hoch angesiedelt für die Chinesen. Ja? Heißt einfach, dass ich doch mit vorzüglicher Hochachtung behandelt werde. Aber die vorzügliche Hochachtung heißt eben nicht, dass ich einige der Zutaten habe, die in China für Netzwerke zum Beispiel notwendig wären. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, also ich war nie Mitglied der Kommunistischen Jugendliga oder ich bin nicht Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas, also fallen eine ganze Reihe von Kontexten aus. Das ist so ein Typ, also Jugendliga und die Kommunistische Partei sind typische Umwelten für Aufsteiger, ja. In China hilft es, wenn du mit irgendjemand zur Schule gegangen bist, der wichtig ist. Das bin ich leider da auch nicht. Oder zumindest zusammen mit dem studiert hast. Das habe ich auch nicht. Ja? Also das sind es gibt da eine Öffentlichkeit, aber die Netzwerke sind eben private Netzwerke und die hängen mit den Dingen zusammen, die ich gerade erwähnt habe. Man braucht für manche Netzwerke beruflicher Art jemanden, der dann tatsächlich mit den anderen zur Schule gegangen ist oder mit den anderen auf der Uni war. Und den muss man kriegen und als Freund kultivieren. Ja? Aber man selber kann das nicht.
Okay, also es ist über Ecke, über Bande gespielt.
Absolut. Royal Tennis, alles ganz weit oben, ja. Das hat mir auch Mühe gemacht, bis ich eben mich auch damit abgefunden habe, dass ich Ausländer bin dort, ja. Und das, man wird da kein Chinese. Also, ich bin ja sowieso keiner, aber trotz dieser vorzüglichen Hochachtung, die ich genieße, und des sehr hohen Status, was meine Meinung und meinen Rat angeht, bin ich eben kein Chinese.
Ja, okay. Ja, ich finde, im Kleinen können wir das auch übertragen auf Deutschland. Ich als Ostfriese habe es nicht einfach in Bayern und ein Bayer in Ostfriesland wird es auch nicht einfach haben.
Ja, und also ich bin ja total verbildet, deswegen hört man die Sprache meiner Kindheit nicht mehr ganz durch, aber im schwäbisch-alemannischen Raum wird man ja sowieso erst in der dritten oder vierten Generation akzeptiert, nach den ersten drei Einheiratungen, ja.
Ja, genau. Also von daher, diese Unterschiede sind schon überall irgendwo da, aber natürlich dort, das ist nochmal natürlich eine Ecke härter, klar, auf jeden Fall. Aber du hast eben gesagt, also wir haben einen guten Ruf, das hört man, das liest man ja überall. Aber gibt es so etwas, wo die Chinesen nach Deutschland gucken, nach Europa gucken und sagen, oh, das können wir von denen lernen oder das müssten wir auch, das könnten wir gebrauchen. Wohin gucken die?
Was Technologien angeht, haben die Chinesen in ihrem ungeheuren Aufholvorgang der letzten 40 Jahre ja alles mitgelernt, was man mitlernen kann. Sie könnten sicher von den Chinesen lernen, schnellere Entscheidungen zu treffen. Und generell muss man dazu, also man muss sagen, jeder weiß, dass es eine kleine Eintrübung gibt im Moment aufgrund der Handelskonflikte und so weiter, auch eine wirtschaftliche Eintrübung, die ist auch sehr, sehr spürbar. Aber insgesamt ist die Stimmung in der Bevölkerung eben immer noch geprägt von einem großen Optimismus, von der Annahme, dass es weiterhin aufwärts geht, von der Annahme, dass man weiterhin auf irgendeine Art und Weise mehr als eine Wohnung kaufen kann und die auch abzahlen kann. Ja? Also da ist sehr viel mehr Zukunftsoptimismus drin als hier.
Aber gibt es noch etwas, wo die Chinesen nach Deutschland gucken und sagen, das müssten wir eigentlich tun oder lernen? Also die Chinesen jetzt von Deutschland?
Ganz viele Sachen. Also die ganze Industrie 4.0, die auf Chinesisch intelligente Fertigung heißt, das Berufsschulwesen, die berufliche Bildung, das wollen die ganz offiziell haben. Und dann natürlich alles, was man sich so abgucken kann, was moderne Technologien sind. Also man muss dazu sagen, ich habe ja am Anfang gesagt, über allem merke ich allmählich, dass man China nie ganz verstehen kann, ja, auch nach vielen Jahren. Und dazu gehört eben auch, dass China nicht so nach außen sehr homogen erscheint, aber nach innen doch vielfältig ist. Also jetzt will ich gar nicht über die Minderheiten reden, das wäre ein extra Ausflug, aber reden wir mal über Wirtschaft. Es gibt eben ein Drittel ganz fortschrittliche Betriebe, vielleicht ein Drittel von Betrieben, die irgendwas machen, die aber upgraden müssten, und dann gibt es noch vielleicht ein Drittel ältere Betriebe, die sind so verrottet, verschmutzt und sonst was, aus denen wird nichts mehr. Und alle drei Sorten gucken nach Deutschland, dass die Leute in einer gewissen Überhebung, in einer gewissen Vergötterung sogar, als den Inbegriff des modernen Industrielandes ansehen.
Wow.
Ja, absolut.
Also das wäre ja jetzt eine Möglichkeit, mehr Zukunftsmut auch hier zu verankern. Also wenn das Land, wo wir ja am meisten Respekt eigentlich vorhaben, die Entwicklung, wenn die hier dauernd hergucken und sagen, wow, Germany, das ist schon gut.
Ja, absolut. Ja. Also ich war jetzt zwei Tage lang auf den deutsch-chinesischen Ministerkonsultationen in Berlin. Deutschland hat ja nur mit zwei Ländern ganz, ganz ausführliche, ganz, ganz regelmäßige Minister- und Regierungschefkonsultationen, das ist Frankreich und China. Also wenn Frau Merkel nach China fährt, dann fährt die hin zum Arbeiten. Wenn der chinesische Ministerpräsident hierher kommt, dann will er nicht schnelle Autos fahren oder einkaufen, sondern kommt hierher zum Arbeiten. Und die Minister auch. Also wir hatten jetzt die letzten Tage die Staatssekretäre des chinesischen Wissenschafts- und des Industrieministeriums hier. Die hatten ein Treffen mit ihren Gegenüber im Ministerium für Wirtschaft und im Bundesministerium für Wissenschaft und Technologie. Und das sind Arbeitsmeetings. Und die Chinesen versuchen da auf Augenhöhe zu sein, aber hauptsächlich was zu lernen.
Ja, okay, das ist schon. Ich hätte doch ganz zum Schluss noch eine private Frage, die du auch natürlich beruflich beantworten kannst, aber was vermisst du am meisten? Beziehungsweise, wenn du dann wie jetzt in Deutschland bist, wo sagst du, das hätte ich gern da drüben?
Naja, also gut, die moderne Welt hilft einem natürlich, dass man nicht wie früher darauf angewiesen ist, dass man irgendwelche Zirkel hat, in denen man physisch sich jetzt trifft. Ja, also wenn es das Internet nicht gäbe und die Möglichkeit, meine eigene privilegierte Möglichkeit, jederzeit für ein paar Tage da wegzugehen und was anderes zu machen, dann würde ich ganz sicher einfach die Möglichkeit vermissen, ebenbürtige Gesprächspartner zu haben. Der Vorteil meiner Situation dort ist, ich bin ganz hoch in der Hierarchie angesiedelt. Das ist aber auch der Nachteil. Ich habe keine Kumpel.
Ja. Oh, okay.
Natürlich kann ich so, du kennst mich ja, natürlich finde ich mich in allen möglichen Gesellschaften zurecht, aber manchmal vermisse ich eben jemanden, mit dem ich streiten kann, mit dem ich ebenbürtig mich auseinandersetzen kann, wo ich mich auch mal ausweinen kann. Das ist alles unmöglich in so einer Situation.
Ja, okay, das stimmt. Das ist ja, also all das, was du vorher gesagt hast, macht an dieser Stelle besonders viel Sinn. Weil klar, wenn alle hochgucken, dann, ja, dann darf man vielleicht auch gar keine Schwäche zeigen als Beispiel, ne? Und es wird auch kein Kontra geben. Genau. Also.
Ja, das Kontra gibt es natürlich heimlich, ja. Also es ist ja nicht so, die chinesische Gesellschaft ist genauso neidisch und ehrgeizig wie unsere Gesellschaften, ja. Also ich bin sicher, es gibt Diskussionen unter den Mitarbeitern über meine Privilegien und sonstige Sachen, aber die werden nie geäußert. Also nicht so, dass ich sie mitkriege.
Ja, okay, das ist auch spannend. Ja, also das Thema Neid, da könnte man einen eigenen Themenschwerpunkt draus machen. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend, da mal ein bisschen tiefer zu graben. Peter, vielen Dank für diesen Exkurs. Du bist jetzt gerade in Bremen. Du hast dir die Zeit genommen, auf der Durchreise mit uns eine halbe Stunde zu sprechen. Ich finde das wirklich klasse. Ich wollte unbedingt jemanden haben, der uns etwas über China berichten kann. Dann habe ich dich gefragt und du bist gerade hier. Ich dachte, wow, die Internetverbindung hält doch hier. Die Qualität gut. Also es liegt nicht an China, es liegt am deutschen D-Netz oder E oder so. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir auch. Wie immer hilft es, über Dinge zu reden, damit man sich auch klarer wird, was los ist. Ich bin sicher, ich hätte dir vor 5 oder 4 Jahren noch eine ganz tolle Geschichte erzählt zu meinen Plänen. Diese Pläne sind unverändert, aber ich habe dir ein bisschen abgeklärter und gleichzeitig extrem zuversichtlicher erzählt, wie meine jetzige Gemütslage ist.
Okay. Ja.